Ja, genau. Genau. Er hat das so verglichen. Dieser Schrummatten, der hat mehrere Holze. Ja? Genau. So kommen die Sünden vor uns vorbei. Viele Sünden gibt es um uns. Aber die Herzen, es gibt zwei Arten von den Herzen. Es gibt eine Art von dem Herzen, die nehmen diese Sünden. Also sie machen das. Und manche, die reinigen ihre Herzen davon. Sagen nein. Sie sind immer im Kampf. Ja? Allah, Muhammad s.a.w. beschreibt uns diese Herzen. Wenn jede Sünde kommt, also jede Holzchen, jede Sünde kommt, was passiert im Herzen? Allah subhanahu wa ta'ala macht einen schwarzen Punkt im Herzen. Der zweite kommt noch ein Punkt. Bis das Herz schwarz wird. Und wenn das Herz schwarz wird, was passiert? Der Mensch kennt nicht mehr das Gute. Er kennt nicht mehr, was gut ist und was schlecht ist. Und das Schlechte verrichtet, macht er ohne weiteres. Und wir sehen, wal'iyadu billah, unter vielen Muslimen, die die Sünden machen und vor in Öffentlichkeit, dass er bis zu diesem Niveau kommt, dass er sagt, ich mach da gar nichts. Manche sagen, was willst du? Ich mach gar nichts. Er macht das so niedrig und das ist eine Strafe von Allah Ta'ala. Das ist ein Beweis, dass das Herz schwarz ist. Und deswegen, jeder Gläubige muss aufpassen, dass er bis zu diesem Niveau kommt. Immer wenn man Sünden macht, wir haben ein Mittel, womit wir zum Startpunkt wieder zurückkehren. Reinigen. Reinigen, womit? Mit der Reue. Immer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Diener unter den Menschen, er bietet um Vergebung mehr als 70 Mal, nicht in einem Tag, in einer Sitzung. Das heißt, er redet mit seinen Gefährten in einer Sitzung, ab und zu sagt, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung. Und er macht weiter. Er spricht weiter. Astaghfirullah al-Azim. Und dann spricht er weiter. Dieser beste Diener, der nichts getan hat, der rein ist, sauber ist, und er bietet um Vergebung. Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Wie oft bitten wir um Vergebung am Tag? Jeder fragt sich selbst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild. Es gibt einen anderen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung mehr als 100 Mal um Allah sallallahu um Vergebung gebeten hat. Er ist verziehen und er ist im Paradies. Er ist der beste Mensch und er betet um Vergebung. Er hat Angst, dass sein Herz wieder weg vom Weg. Immer bleibt er von Allah Ta'ala, mit Allah Ta'ala gehängt. Und wir müssen dasselbe tun. Immer, wenn man Sünde begehrt, der Shaitan kommt. Entweder macht der Shaitan dir die Sünde. Anderes, dass das keine Sünde ist, nicht zu betrachten ist. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kafir, oder der nicht gute Mensch, wenn die Sünde zu ihm kommt, das ist genauso wie eine Fliege. Die kommt vorbei und er macht das so. Er betrachtet die Sünde nicht. Er macht Sünden und für ihn sind sie nichts. Der Gläubige, wenn er eine kleine Sünde macht, er fühlt sich genauso, als ob es ein Berg auf ihm liegt. So muss das Gefühl von einem richtigen Muslim sein, bei einer Sünde. Und bei den Sünden, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns mit seiner Barmherzigkeit diese schlechten Gefühle im Innen. Wenn ein Muslim, ein Gläubiger, eine Sünde tut, lebt er in der Unruhe. Sein Leben wird schlecht. Sein Psychik wird schlecht. Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit gibt er uns das, damit wir zu ihm zurückkehren. Damit wir ihm um Vergebung bitten. Und deswegen, wenn man Allah ta'ala um Vergebung bittet und mit offenem Herzen, dann ist er danach so erleichtert, so glücklich und das Leben ist so schön. Diese Menschen, die haben fast dieser Mensch, der hat fast die Sünde getan, aber Allah subhanahu, er hat auf Allah ta'ala vertraut und er hat gesagt, ich mache das nur für dich. Dritte Sache, dritte Nutz. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns alles gelehrt in unserer Religion und wie wir zu Allah ta'ala kommen. Also nicht, dass jeder zu uns kommt und er sagt uns, ich gebe euch eine Weise, womit ihr Allah ta'ala dient. Ja? Heutzutage hören wir auch bei den Christen, wenn man Allah um Vergebung bietet, dann geht man ja, und Papst und sie genau, sie kaufen die Vergebung. Und sie machen Vermittler zwischen. Damit das nicht der Fall unter den Muslimen wird, hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns alles gezeigt. In mehreren Hadithen. Er hat auch in einem anderen Hadith uns genau beschrieben, wie ein Diener Allah ta'ala betet. Nicht so, du kommst und sagst, oh Allah, erleichtere mir das. Es gibt eine Höflichkeitsform, wie du zu Allah ta'ala kommst. Pass auf, das ist sehr, sehr wichtig und lernt das auch auswendig. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, wenn du willst, dass dein Bittgebet angenommen wird, dann geh nach dieser Methodik. Als erstes lobpreist du Allah ta'ala. Bevor du betest, Subhanallah, der uns erschaffen hat, der die Himmel erschaffen hat. Er ist der Allgroße, er ist der Allwissende und du lobpreist ihn. Zweitens, du dankst ihm für seine Gnaden und seine Gaben, die er dir gegeben hat. O Allah, ich danke dir, dass du mich Muslim gemacht hast. O Allah, ich danke dir für den Glauben, was du mir gegeben hast. O Allah, ich danke dir, dass du mir die Gesundheit gegeben hast. Alle Gnaden, die wir haben. Alle Gnaden, alle möglichen Gnaden. Und dann kommen wir nicht zum Bittgebet, noch nicht. Lernt das auch nicht. Dritte, As-Salatu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad bis zu Ende. Das ist dein liebster Diener. Du machst ihn, du steckst ihn in dein Bittgebet mit rein. Ja, alle schönen Sachen, was Allah Ta'ala liebt, hast du am Anfang gesagt. Und danach betest du dein Bittgebet, was du willst. Und das dritte, As-Salatu ala Nabi. Dass man Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Das ist die dritte Methode. Ja, genau. Man lobt den Prophet und bittet auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn höher stellt. Ja? Ich meine jetzt ein Bittgebet, wenn du ein Bittgebet machen willst. Besser und eine Methodik, dass das angenommen wird, geh nach dieser Methodik. Und das ist hundertprozentig angenommen. Ja? Aber unter Voraussetzung, dass du im Herzen sicher bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gebete annimmt. Weil Allah uns das gesagt hat im Koran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wenn meine Diener dich nach mir fragen, wo Allah, wo ist Allah, dann sag, dann ich bin ganz nah zu ihnen. Warum wir kämpfen mit Allah? Er ist näher als dich selbst. Ja? Ich bin nah, sehr nah zu ihnen. Sie sollen, ich höre und ich nehme das Bittgebet an. Sie sollen mich nur anbeten und an mir glauben. Also, dritte Sache, dass wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam loben und dass wir Salat ala Nabi sagen. Vierte Sache, du betest. Auch in diesem Bittgebet vergiss nicht drei Sachen. Außer dein Bittgebet. Was sind diese drei Sachen? Für die Eltern zu beten, für die Ulama, die Gelehrten und für alle Gläubigen und alle Muslime. Dazu dein Bittgebet, was du willst. O Allah, ich will meine Klausur bestehen. O Allah, ich brauche Geld. O Allah, Dunya oder Akhira? Ich will ins Paradies. O Allah, jedes Bittgebet. Von Dunya oder von Akhira. Die vierte, also fünfte, nach dem Bittgebet, also die fünfte, dann schließen wir unser Bittgebet mit wieder As-Salatu ala Nabi. Wieder As-Salat ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Und wenn wir das abschließen, dann ist das Bittgebet inshallah angekommen. Und wir haben einen Beweis vom Koran. Das lesen wir 17 Mal pro Tag. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wir loben Lobpreis. Ar-Rahman Ar-Rahim. Das ist nur, du redest über ihn. Du bist der Barmherzigste. Du bist der Allerbarme. Malik Yawmiddin. Du bist der König vom Jenseits. Was willst du noch? Du machst noch weiter. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dich oder dir dienen wir nur. Und von dir bitten wir um Hilfe. Was willst du? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Das Gebet kam erst danach. Führe uns zu dem richtigen Weg. Al-Quran hat uns auch entzogen, wie wir Allah Ta'ala beten. Wir haben nicht damit angefangen. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Führe uns zu dem geraden Weg, du, der Barmherzigste, erstens haben wir uns Lobpreis mit einer schönen Methodik. Und wir haben ein Beispiel auch in unserer Dienstzeit. Wenn du eine Bewerbung machen willst, du hast dein Zertifikat in Ausbildung, du willst dich bewerben. Wenn du zu diesem Arbeitgeber gehst, erstens machst du dich sauber, schöne Parfüm, ja, und du pflegst dich gut und du gehst und die Unterlagen werden sehr sauber, ein Lebenslauf sehr schön gemacht und der geehrte Damen und Herren, ja, und wenn du zu ihm kommst, ja, ich höre nur das Gute über ihre Unternehmen und ihre Unternehmen hat einen guten Ruf und es macht mir Spaß bei ihnen zu arbeiten und ich werde mich sehr gut fühlen. Und danach, was willst du? Ich müsste einen Platz. Ja? Es wäre schön, wenn Sie mir einen positiven Bescheid zurückschicken. Und das machen wir mit den Menschen. Warum sollen wir das nicht mit Allah Ta'ala, mit dem Schöpfer machen? Diese Erziehung. O Allah, du bist der Allvergeber. Du bist der Verzeiher. Du bist der Geber. Du bist der Schöpfer. Keiner kann dich gewinnen. Du bist über allem. Und du stehst überall. Du lobpreist ihn. Ja? Auch damit, da bekommst du auch dieses Gefühl, wie Allah subhanahu wa ta'ala heilig sind. Nur dadurch kann auch dein Gebet angenommen. Habt ihr das im Kopf? Jetzt? Inshallah. Kommen wir zum Nutzen weiter. Das haben wir gesagt gerade. Genau. Ein anderer Nutz. Die Geschichten, die vor uns passiert sind, wir müssen auch davon lernen. Nicht nur, was in unserer Religion ist, im Islam. Auch die Vorfahren, auch die Menschen, die vor dem Islam waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mehrere Geschichten im Koran gegeben. Wie? Von Musa, von Pharaon, von Israeliten, ja, Banu Israel und von Nuh und Ad, Qaum Ad, Qaum Lut, Qaum Thamud und alle. Oh, wozu? Dass wir das wie in einem Märchenbuch, oh, schöne Geschichte. Manche sagen, oh, diese Josef-Geschichte, schönste Geschichte. Oh, wie schön ist das. Und wenn du sein Leben siehst, er ist gar nicht nach der Methode von den Propheten, von dem Josef, a.s. Schön, dass du das schön findest. Ja, aber du musst das mit Taten umsetzen. Wie hat er reagiert? Josef, a.s. Deswegen sagt Allah im Koran immer, nach jeder Geschichte, er sagt, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. In dieser Sache ist eine gute Erinnerung für diejenigen, die Verstand haben. Immer am Abschließen sagt er so eine Art von solchen Eiern. Absar. Na, Absar ist der. Absar, das sind die sehen können. Ja? Entweder Al-Bab.
Die Einsicht haben.
Genau, die Einsicht haben. Aber manchmal sagt er, wie Ulil Al-Bab. الباب لأولي العقول فرشتنك الباب العقول أوضع عبرة إن في ذلك نفهم دي أخ إن سورة النازعات نخدم الله سبحانه وتعالى أنس إذا فرعون انتلت هات وفرعون هذا فالوغنت الله هات انتشتغ أم إن ده هات أجزاء أخص أين أنسورت انتشتغ eine Bedingung von gute Tat. Dass das angenommen wird.
Das angenommen wird. Einmal das Ikhlas, Aufrichtigkeit und Etibar
as-Sunnah. MashaAllah. Das sind zwei wichtige Faktoren. Nicht nur Aufrichtigkeit. Dass dein Tat angenommen wird, musst du zwei Sachen in dieser Tat haben. Erstmal die Absicht bei dieser Tat. Wieso machst du das? Wieso gibst du Almosen? Damit es gesagt wird, er ist ein freigebiger Mensch. Oder damit es gesagt wird, er ist ein guter Mann. Oder für Allah Ta'ala. Also Absicht. Und zweitens, nach der Methodik von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Das heißt, wenn du auch betest, du kannst zu Allah beten. Ja, aber wenn du zum Beispiel nicht Richtung Kaaba betest, zum Beispiel, oder du machst andere Bewegungen beim Gebet, du beugst dich und nach dem Beugen machst du, oh Allah, das ist auch Gebet. Und du denkst, das ist gut, aber das ist nicht nach der Methode von Muhammad Fassan. Obwohl das gute Absicht ist. Der Mann, der das geändert hat, nach dem Beugen hat er seine Hände hochgehoben. Für ihn ist das gut gemeint. Sein Herz ist gut. Er will kein Lob. Er will nur Allah Ta'ala. Aber trotzdem ist das nicht angenommen. Warum? Weil das nicht nach der Methodik von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen Ikhlas und Niyya?
Niyya ist die Absicht. Absicht kann gut und schlecht sein. Al-Ikhlas, das ist das ist die gute Stelle von der Niyya sozusagen. Der Ikhlas ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit der Tat. Aber Niyya, Absicht. Okay, das ist schlechte Absicht oder gute Absicht?
Die reine, vollherzige
Absicht. Ja? Und Ikhlas, das ist die Aufrichtigkeit in dieser Tat. Mit guten Absichten.
Weil, wie du gesagt hast, Niyya, okay, ich habe die Absicht. Entweder habe ich die Absicht, etwas Gutes zu tun, oder Schlechtes zu tun.
Genau.
Aber die Aufrichtigkeit auch, es umzusetzen.
Die Umsetzung davon. Von der guten Absicht sozusagen. Aufrichtigkeit, dass du deine Tat für Allah Ta'ala hast. Für Allah Ta'ala, nicht für andere Person. Das heißt auch Aufrichtigkeit. Wir haben ein Beispiel von Ibrahim a.s. und Ismail. Das haben die in Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dass wenn du eine gute Tat machen willst, zum Beispiel, du willst ein Almosen geben. Al-Ikhlas heißt, dass du diese Almosen für Allah beabsichtigst. Ich mache das nicht für Lob oder für was anderes, sondern für Allah. Diese Operation, diese Methodik heißt Al-Ikhlas, dass du die Taten nicht für die Menschen tust, nicht für die Menschen verrichtest, sondern für Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala nimmt keine Tat ohne Ikhlas. Ohne Ikhlas, dass das für ihn ist. Nicht für, wenn das für ihn und für jemand anderes ist, nimmt er das an? Ist es aber für ihn?
Gleichzeitig.
Manche Leute, sie machen eine gute Tat. Er will damit Allah Ta'ala, aber gleichzeitig will er Lob. Aber er will Allah. Das ist auch kein Ikhlas. Allah Ta'ala sagt in einem Hadith, Qudusi, Ana Aghna Shuraka. Man taqarraba ilayya bi'amalin la yabtaghi fihi wajhi taraktuhu wa shirkah. Derjenige, der mich näher mit einer guten Tat, aber er will nicht mich nur, sondern jemand anderes auch, ich lasse ihn mit seinem Teilhaber, also mit dem anderen. Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ist rein und er nimmt nur reine Sachen an. Nur reine Sachen. Wo keine Zweifel gibt. Besonders bei Gottesdienst. Sadaqa, al-Ibada, al-Salat, al-Sawm und andere Sachen. Nur für Allah Ta'ala. Hast du eine Frage? Genau. Wir haben Surat al-Ikhlas. Ist das deine? Ja, mach. Mach kein Problem. Surat al-Ikhlas, warum das Surat al-Ikhlas heißt? Das ist die gereinigte Sura im Koran. Ich weiß ja. Beste Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala eröffnet Surat al-Ikhlas mit Qul huwallahu ahad. Kein Teilhaber. In Bittgebete oder in Taten oder ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habt ihr noch andere Fragen? Wenn jemand eine andere Frage hat. Auch außerhalb.
Ich habe mit einem Rotter gesprochen, die sieht man beispielsweise aus, wenn man Rotel macht, dann haben da die Schritte nochmal zusammen aufgelistet. Mich würde eine Sache interessieren und er selber wusste das auch nicht, dass jemand ein Dua aufsagen muss.
Das heißt empfohlen. Das ist von Sunna, dass man das sagen muss, sozusagen. Ja. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt uns, nach diesem Ghusl oder Waschung müssen wir Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin.
Oder ist es
ein Rücken vom Rücken? Rücken vom Rüssel. Ohne Rücken ist der Rüssel falsch.
Ja, genau.
Nee, ich sag dir nicht, wenn du das nicht sagst, dass dein Rüssel ist falsch. Darüber erzählen wir nicht, aber ein Sunnah, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getan hat, und er hat uns gesagt, wir sollen das nach jeder Waschung machen. Aber unsere Diskussion ist nicht, ob das Rücken ist oder eine Säule von Rüssel ist. Wenn du das nicht sagst, ist dein Rüssel auch angenommen. Aber besser nach der Methodik von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass du das voll machst. Ja? Allahumma inni, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Das heißt, oh Allah, mach mich unter den die nach Reue strebenden und Und Mutatahirin reinigt. Reinigt. Gereinigt. Ja?
Es gibt ein Dua, den man sagt, Radetu Billah Rasan wa Islam Dinan wa Muhammad al-Nabiyan sallallahu alaihi wa sallam. Die Frage ist jetzt, was ist das praktisch? Nach dem Erdogan, vor dem Erdogan, nach dem Erdogan oder sagt das im Gebet?
Es gibt eine Überlieferung, dass man nach dem Adhan sagt.
Nach dem Adhan.
Ja. Es gibt viele Überlieferungen nach dem Adhan, dass man zum Beispiel Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka Hamidun Majid. Es gibt eine andere Überlieferung nach dem Adhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu uns, betet für mich in Wasila. Al-Wasila ist eine höhere Stelle, die will für einen Prophet sein. Und ich bitte, es wird für einen Diener sein. Und ich bitte, dass ich das bin. Das ist eine große Stelle. Nur ein Diener bekommt diese Wasila. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam will gern das für ihn haben. Und wir sollen für ihn beten. Nach jedem Adhan. Wir sagen, Allahumma, Rabb hadhihi ad-da'wa at-tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قلت أين أندغ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أبا انجبيت فايسيش نشتغل هذا بيسكوش انجبيت بان انجبيت بان بويدن ولا بو
ich glaube nach dem Krieg, wenn fertig ist, ja, dass dann das Gebet
verzögert. Ach so, nicht im Gebet, also nach dem Gebet.
Nach dem Gebet.
Vielleicht. Gut. Nein, doch. Vielleicht gibt es noch nach dem Gebet, dass man das sagt. Ich weiß nicht drüber. Es gibt viele Duas, unterschiedliche Duas nach dem Gebet. Und jedes Mal sagst du da. Was? Ja? Deswegen, es kann sein, dass das nach dem Gebet. Aber sicher ist das nach Adhan. Es gibt eine Überlieferung.
Adhan fertig? Gleich kann ich anfangen.
Ja, genau. Und, ja, aber nach dem Gebet weiß ich nicht. Wer hat noch eine Frage?
Warum betet man nicht?
Witter. Al-Witr liest man am Ende unseres Tages. Also wenn man Isha betet, es gibt zwei Möglichkeiten. Und wähl von zwei Möglichkeiten. Entweder bittest du das anschließend, nach dem Isha-Gebet, oder liest du das, wenn du vor morgens Gebet aufstehst. Ja? Umar ibn Khattab hat das immer nach Isha-Gebet gebetet. Und Abu Bakr Siddiq hat das immer gelassen, bis letzte Drittel der Nacht. Da hat er ihn gefragt, warum machst du das? Umar ibn Khattab hat ihm gesagt, ich traue mir nicht, vielleicht stehe ich gar nicht auf. Und dann habe ich Witr nicht gemacht. Deswegen, für mich ist das sicherer, dass ich das nach Isha-Gebet mache. Abu Bakr Siddiq liest das. Er weiß, dass er das machen wird. Er vertraut sich selbst. Er macht das nach dem Drittel der Nacht. Also du kannst das nach Isha-Gebet machen, Schafa'i und Witr, oder du betest. Ja, du bittest zwei Raka'a oder vier oder acht oder sechs, was du willst, aber am Ende willst du Witr. Salat al-Witr willst du am Ende, damit schließt du dein Gebet. Ja? Und danach gibt es kein Gebet mehr, wenn du schließt. Nur wenn du schläfst. Ja? Das heißt, wenn man betet und hat Schlüsselgebet, also Witr, das ist wie Schlüssel jetzt. Danach bittest du nicht, nur wenn du geschlafen hast. Wenn du geschlafen hast, stehst du auf, kannst du beten. Ja? Deswegen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder nach der Isha-Gebet, irgendwann, nach Aisha gebetet, nach der Zeit von Aisha gebetet, du hast Aisha gebetet, du hast Allah erwähnt und du bittest zwei Raka'a, acht, du lässt das am Ende. Oder im letzten Drittel der Nacht. Ja. Qiyam al-Layl, im letzten Drittel der Nacht. Letzte Drittel der Nacht, Qiyam al-Layl, bittest du acht Raka'a oder zwei oder vier oder sechs, aber du schließt Qiyam al-Layl mit Al-Witr. Ja, deswegen habe ich gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder liest du das am Qiyam al-Layl, dass du dein Qiyam al-Layl abschließt, oder machst du das, bevor du schließt.